Also, dann möchte ich jetzt das Panel eröffnen. Wir setzen uns auseinander mit Interventionen im urbanen Raum an diesem Vormittag. Und mir ist von den gestrigen Diskussionen und Gesprächen und vor allem Bildern etwas besonders markant in Erinnerung geblieben, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist als Ausgangspunkt für unser Thema, nämlich die Fotografie der Pariser Barrikaden im Mai 68. Hier ist offensichtlich für eine kurze Zeit gab es einen Übergang zwischen dem, also was Jeppe in seinem Vortrag auch sehr ausführlich und sehr spannend beschrieben hat, einen Übergang von der künstlerischen Intervention im Sinne eines ästhetischen Projekts zunächst in ein tatsächlich politisches Feld, wo plötzlich auch sich das ästhetische Politische sozusagen auflöst. Und zwar ist das politische im politischen im Sinne von wirklich Politik. Wir haben gestern ja über verschiedenste Begriffe des Politischen versucht zu diskutieren, auch über Kunstbegriffe, und haben gemerkt, dass es unglaublich schwierig ist, jetzt also mit den Definitionen nochmal ganz von vorne anzufangen. Mein Appell wäre, wirklich das aufzugreifen, was auch Matthias Koch gestern gesagt hat, der auf die Intervention uns zurückverwiesen hat. Und den Intervention zunächst als Metapher und als Arbeitsbegriff zu benutzen und zu fragen, wie und wo Künstler und Künstlerinnen oder auch Aktivisten in Projekten, die ästhetisch und oder politisch sind, handeln und in welchen Formen sie das tun und welche möglicherweise Produkte, Objekte, andere Handlungen, Prozesse daraus entstehen und welche Formen der Symbolisierung damit verbunden sind, die dann wiederum in ein Feld gelangen, das in unterschiedlicher Weise so definiert sein könnte. Es könnte ein soziales Feld sein, primär, es könnte konkret politisch wirken, aber es könnte auch ein Feld sein, das im kommunikativen Bereich, der auch in Soziales angesiedelt ist und sich auf das brisante Feld der Ökonomie, der Werbung, der medialen Kommunikation einlassen. Und das fand ich gestern auch noch sehr wichtig. Wir hatten abends in einem Gespräch mit Roman Wahrheit, der jetzt leider auch noch nicht da ist, nochmal gesagt, ja, wenn wir uns über Interventionen unterhalten, müssen wir uns ja nicht notwendigerweise über Politik unterhalten. Also müssen Interventionen immer politisch sein? Die Frage würde ich einfach jetzt hier auch mitbringen und vielleicht ja als Maßgabe oder mögliche Anregung für die Diskussion. Zurück zum Mai 68. Die Fotografien verweisen ja auf eines, auf einen bestimmten Ort, der, denke ich, gerade, es gab auch historisch schon andere Beispiele, nämlich die Ende des 19. Jahrhunderts die Barrikadenkämpfe ebenfalls in Paris. Da gab es auch ganz signifikante Fotos, die eben gerade diesen Prozess eben auch im Nachhinein symbolisiert und symbolisch repräsentiert haben. Die Markierung der Straße als ein zentrales Feld des Politischen und dann aber auch jetzt der künstlerischen Aktion ist etwas, was offensichtlich von 68 geblieben ist und sich weiterentwickelt hat und jetzt auf die Entwicklung dieses Feldes übernommen hat. Und ich öffne hiermit das Panel und übergebe jetzt an Heike Derwans, die Katrin Klitzke anmoderiert.
Ich darf Ihnen jetzt mit Katrin Klitzke eine europäische Ethnologin vorstellen, die in ihrer Arbeit das Thema Interventionen als Partizipation und Raumaneignung im öffentlichen Raum hin aber zu einer Stadtentwicklung versteht. Die Thematik... Bin ich nicht laut?
Nee, wir nehmen das auf. Vielleicht fängst du einfach nochmal an, dann schneiden wir es. Oder ging es so?
Die Thematik geht Sie in Ihrer bisherigen Arbeit dabei aus zwei verschiedenen Blickwinkeln an. Zunächst untersuchte sie künstlerische Interventionen von Street Artists im öffentlichen Raum, also einzelne verteilte illegale künstlerische Praktiken. In ihrer Abschlussarbeit zu diesem Thema an der Humboldt-Universität in Berlin, dem folgte das Buch Street Art, Legenden zur Straße, oder mit künstlerischen Beiträgen und Texten von Wissenschaftlern aus den Bereichen Ethnologie, Geografie, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft, folgte auch zum Beispiel eine Ausstellung zu diesem Thema. Aus einem etwas anderen Blickwinkel untersucht sie nun in ihrer Doktorarbeit Architekten, die nicht nur im öffentlichen Raum agieren, also die auch Streetart-Künstler, sondern diesen noch viel intensiver thematisieren und durch ihre künstlerisch-städtebaulichen Praxen erforschen. In ihrem heutigen Vortrag, das UFO ist gelandet, Transformationen, Interventionen, Aneignungen, geht es beispielsweise um ein Projekt des renommierten Architekturkollektivs Raumlabor. Und noch ein Wort zu Katrin Klitzkes wissenschaftlichen Werdegang. Nach einem Studium der Soziologie, europäischen Ethnologie und Politikwissenschaft in Sussex und Berlin ist sie zurzeit Stipendiatin am Graduiertenkolleg Kunst und Technik in den Universitäten TU Hamburg-Harburg, Uni Hamburg und der Neuen Hafen City Universität, die sich da zusammengetan haben. Und an der Hafen City Universität ist sie tätig als Dozierende im Studiengang Urban Design.
Ja, vielen Dank für die Einladung von allen Organisatorinnen und vielen Dank für die herzliche Begrüßung von Heike. Ich muss noch eine Sache machen. Es wird zwar insgesamt aufgenommen, aber das ist für mich ein Work-in-Progress-Vortrag und deswegen nehme ich mein eigenes Gespräch sozusagen auch mit auf, um daran mich ein bisschen schulen zu können im Nachhinein hoffentlich. Und eure Fragen oder Anregungen natürlich auch nochmal reflektieren zu können. Okay, im Rahmen meiner Dissertation mit dem Arbeitstitel Temporäre Raumgestaltung untersuche ich aus einer stadtethnologischen Perspektive die Begriffe Intervention und Partizipation und der Hinweis, den wir jetzt nochmal gehört haben, auf den, also Intervention als Arbeitsbegriff zu fassen, trifft für mich auch. Also es ist ein Arbeitsbegriff und der kann auch genauso gut im Laufe dieser Arbeit verworfen werden. Und das ist heute sozusagen nochmal ein Testfeld, um diesem Begriff etwas näher zu kommen. Meine Arbeit ist bisher von Fragestellungen inspiriert, wie zum Beispiel, lassen sich die Maxime Intervention und Partizipation mittels künstlerischer Praktiken umsetzen? Und wenn ja, überhaupt wie? Welches Architektur- und Kunstverständnis liegt diesen Interventionen dann zugrunde und wird aus ihnen überhaupt erst generiert? Welche Rolle nehmen die Akteure im Diskurs um aktuelle Stadtentwicklung ein? Das ist ein sehr zentrales Thema für mich gerade. Und welches Selbstverständnis haben die Akteure? Also gestern haben wir auch über diese Schnittstellen und Aufbrechungen und Aufweichungen schon gesprochen. Und mein Ansatz wäre tatsächlich nochmal zu fragen, nicht nur nach dem Kontext, sondern eben auch nach dem Selbstverständnis der jeweiligen Akteure. Ja, meine Absicht für den heutigen Vortrag ist, einen Einblick in diese noch andauernde empirische Forschung zu geben. Und im Vordergrund steht das Projekt, was Heike auch schon genannt hat, die Eichbaumoper des Architektenkollektivs Raumlabor Berlin. Und ich habe eben genau aus diesem Kontext ein Zitat gewählt von einem der Architekten, der in einer bestimmten Phase dieses Projektes meinte, das UFO ist gelandet. Und es ist mir stark im Kopf hängen geblieben und ich habe das sozusagen für mich als Metapher versucht, ein bisschen zu umreißen und werde das in Verbindung mit den Setzungen, Transformation, Aneignung und Intervention versuchen, irgendwie immer wieder aufzugreifen. Für all diejenigen jetzt, die vielleicht Raumlabor nicht kennen, möchte ich ganz kurz einen Überblick geben, damit einfach das Feld klar wird, in dem dieses Kollektiv agiert. Das Kollektiv Raumlabor Berlin, ich werde das aber im Vortrag ein bisschen abkürzen und einfach nur noch Raumlabor sagen, hat sich 1999 gegründet. Die neuen Raumlaborantinnen arbeiten projektbezogen an den Schnittstellen Architektur, Kunst, Aktionen und Intervention, wie Sie selber sagen. Im Vordergrund Ihrer Auseinandersetzung mit städtischem Raum stehen dabei vor allem soziale und kulturelle Fragen. Raumlabor verstehen so ihre architektonischen Umsetzungen als urbane Prototypen, das ist ein eigener Werkbegriff, den sie dafür einsetzen, die eben auf ortsspezifische Verhältnisse reagieren. Und sie werden eben vielmehr als Experimente konzeptioniert und nicht so sehr als fertige Architekturen. Der Begriff Labor bezieht sich auf das Selbstverständnis als Laborierende und auf die Projektarbeit und ebenso auf den städtischen Raum, der im Prozess eben geforscht werden soll und als kulturelles Labor verstanden wird. Das Kollektiv verfolgt den Ansatz, Orte zu aktivieren, das ist auch eine Formulierung von Ihnen, und in diesem Zusammenhang eben mit partizipativen Strategien Anwohnerinnen und Interessierte als tragende Protagonistinnen in die jeweiligen Prozesse zu integrieren. Dabei geht es eben nicht um kurzfristiges Engagement für einen Stadtteil, sondern vielmehr um übergeordnete Fragen, wie sich überhaupt unterschiedliche Akteure einbeziehen lassen in weitere Prozesse der Stadtplanung und des Städtebaus. Also da werden auch Künstler gefragt, Architektinnen, Kulturschaffende und so weiter, die ja selber zum Teil Anwohner sind, aber eben Anwohner in vielleicht auch spezifischen Rollen. Ja, gerade Theater und Schauspielhäuser treten dabei als wichtige Auftraggeber und Partner auf. Also vielleicht ist das schon ein Hinweis auf das Thema, was wahrscheinlich Eva nachher irgendwie aufgreifen wird. Also Theaterprojekte als neues, Stadtprojekte als neues Genre im Theater. Also ich glaube, da gibt es einen direkten Link, wo man nachher drüber sprechen könnte. Ja, aber soweit erstmal einleitend zum Raumlabor. Und jetzt möchte ich eben aus meiner empirischen Forschung zur Eichhorn-Gruppe etwas vorstellen. Auf der Grundlage ethnografischer Forschungsmethoden habe ich von Januar bis Juli 2009 das Projekt Eichbaumgruppe als teilnehmende Beobachterin begleitet. In den Frühlings- und Sommermonaten 2009,
achso, das habe ich die ganze Zeit vergessen, ne? eine Präsentation. Das ist irgendwie untergegangen, aber bisher ist auch noch nicht so viel passiert.
In den Frühlings- und Sommermonaten 2009 wurde die U-Bahn-Haltestelle Eichbaum der Linie U18 zwischen Essen und Mülheim an der Ruhr in ein temporäres Opernhaus verwandelt. Das Projekt wurde angeleitet durch zwei Architekten des Kollektivs Raumlabor, Matthias Rick und Jan Wiesegang, in Kooperation mit lokalen Theaterhäusern und Kultureinrichtungen, also im Speziellen dem Schauspiel Essen, dem Musiktheater in Gelsenkirchen und dem Ringlockschuppen in Mülheim. Finanziert wurde die Eichbaumoper unter anderem von der Kulturstiftung des Bundes, der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, der Stiftung Mercator und im Rahmen von Stadtbaukultur Nordrhein-Westfalen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Zusatzinformation, wenn wir über Interventionen sprechen, dass man einfach weiß, dass es eine Intervention ist, die mit sehr viel Fördergeldern unterstützt wurde. Im Projektverlauf war die Aufgabenverteilung unterschiedlich gelagert. Die Architekten übernahmen dabei vor allem architektonische und konzeptionelle Aufgaben, aber waren auch maßgeblich für die Ausarbeitung und Durchführung von Beteiligungskonzepten für die Anwohnerinnen und Interessierten verantwortlich. Von den Theatern waren die Dramaturgen beteiligt und auch das Personal aus anderen Abteilungen, wie zum Beispiel Maske, Bühne und Tontechnik und so weiter. Die Theater und der Ringlaufschuppen stellten somit auch einen Großteil des technischen Inventars. Genau, mit dem Bühnenaufbau wurde eine externe Firma beauftragt. Also ich sage das, weil es halt, wenn man diesen Begriff Intervention nochmal als Arbeitsbegriff fassen will, solche anscheinend nebensächlichen Sachen aber doch sehr wichtig werden. Ganz wichtig zu erwähnen ist eben die Projektleitung, die bei nur einer Person lag und hinzukommend für das Projekt, was es auch besonders gemacht hat, ein Rechercheteam bestehend aus 3 bis 4 Leuten, welches für die Recherche vor Ort, also für Statistiken, Gespräche mit Anwohnern und Interessierten und so weiter, verantwortlich war und eben auch für die lokale Einbindung von anderen Kulturschaffenden. Inhaltlich wurde die Oper von den Architekten und den Dramaturgen gemeinsam entwickelt. Dieses Team, bestehend aus ca. 6 bis 10 Leuten, lud dazu weitere 6 Librettisten und Komponistinnen ein, die jeweils in 2er Paaren inhaltlich und kompositorisch die Oper entwickelten. Also die Oper bestand aus drei Teilen, die alle miteinander zusammenhingen, aber doch ganz unterschiedlich gelagert waren. Und insgesamt waren ca. 60 Leute als fester Mitarbeiterbestand beteiligt. Also auch ein großer logistischer Aufwand, diese Leute zu koordinieren. Der Altbau-Oper ging bereits im Jahr 2006 und 2007 das Filmprojekt Utopie 18 und die künstlerisch inszenierte Modellstadt Duisburg-Mühlsen und dazugehörige Stadtführung im Ruhrgebiet voraus. Und bereits in diesem Kontext beschäftigten sich die Architekten von Raumlabor mit der Autobahn 40 und der U-Bahn-Linie 18 und den jeweiligen Wohnsituationen der dortigen Anwohnerinnen. Dazu muss man wissen, dass der Dokumentationsfilm Utopie 18 bereits eine Auftragsarbeit war vom Schauspiel Essen, die eigentlich nicht als Film geplant war, aber es ist ein Film daraus entstanden und der Auftrag war eben entlang dieser A40 nach Hoffnung zu suchen. Die A40 ist seit ihrem Bau für den motorisierten Verkehr eine wichtige Verbindungsstraße im Ruhrgebiet, also gerade auf der Ost-West-Linie ist sie wahrscheinlich auch fast allen bekannt. Allerdings durchzieht sie viele Stadtviertel als Schneise. Wohngebiete, die ehemalig zusammengehörten, wurden durch die A40 räumlich getrennt. Also es bestehen oftmals nur an den Ab- und Auffahrten auch Querverbindungen für Fußgängerinnen. Und sonst ist es fast unmöglich, halt auf die andere Stadtseite zu kommen. Ja, aufgrund dieser baulichen Begebenheiten und eben diesem Auftrag nach Hoffnung zu suchen, rückte die Haltestelle Eichbaum in den Interessensfokus von Raumlabor. Was man vielleicht noch wissen muss, das ist die A40 ist ein bereits sehr viel projektiertes städtebauliches Phänomen. Also Raumlabor sind nicht die Ersten, die sich mit der A40 auseinandersetzen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist sozusagen der Gedanke, dort etwas sehr Großes machen zu wollen, nochmal anders einzuordnen. Ja, ganz herausragend eben für dieses Projekt ist in meinen Augen die intensive Auseinandersetzung des Rechercheteams mit der lokalen Geschichte, der Sozialstruktur des Ortes und der Baugeschichte der U-Bahn. Und das ein bisschen eindrücklich wird, habe ich ein paar Bilder noch eingespielt. Also diese U-Bahn-Haltestelle ist in einem Autobahnkreuz situiert. Das, was man oben als Zaun oder als Planke dort sieht, ist unmittelbar vor der, also das ist sozusagen eine Autobahntrasse. Und hier, wo ich stehe, weiter wäre eine zweite Autobahntrasse. Im Gegensatz zu allen anderen Haltestellen ist sie aber peripher in diesen Stadtteilen gelegen, sodass man von dieser U-Bahn-Haltestelle jeweils eine Weile laufen muss, durch sehr unwirtliches, also durch so Unterführungen und nicht schön gebaut eben. Genau, also diese räumliche und vor allen Dingen auch architektonische Struktur bot einerseits Anlass, sich viel stärker damit auseinanderzusetzen, was die A40 als mögliche Utopie überhaupt heute in der Gegenwart noch leisten kann, ob es überhaupt noch als Utopie verhandelt werden kann. Gleichzeitig wurde in den vielen Gesprächen mit Anwohnerinnen deutlich, dass die Haltestelle einen ganz bestimmten Ruf hat, und zwar einen sehr negativen. Also von vielen Anwohnerinnen wurde immer wieder erwähnt, dass es eine ganze Serie an gewalttätigen Übergriffen dort gab. Und aus diesen negativen Zuschreibungen verdichteten die Architekten den Begriff Angstraum, der dann fortwährend das gesamte Projekt bestimmte. Und also es ging einerseits darum, eben diesen Angstraum künstlerisch zu inszenieren, aber natürlich auch zu hinterfragen. Die Verschränkung von Kunst und Alltag lag eben der Eichbaum-Oper als Motiv und Anliegen zugrunde, und ich lasse es mal so als Schlagwörter Kunst und Alltag stehen. Dies fand auf unterschiedlichen Ebenen Ausdruck. So waren zum Beispiel Erzählungen und Biografien von Anwohnerinnen ihre alltäglichen Nutzungsweisen der Haltestelle und ihr Wohn- und Arbeitsalltag in den angrenzenden Vierteln und im Ruhrgebiet integraler Bestandteil der Oper. In der dramaturgischen Umsetzung fand dieses Anliegen der Verschränkung in der Gleichzeitigkeit von künstlerischer Inszenierung und alltäglichen Abläufen statt. Also während der Proben und Aufführung wurde der reguläre U-Bahn-Betrieb weitergeführt. Die Aufführung fand zum Teil sowohl in einem fahrenden Sonderzug als auch unterschiedlichen Plattformen der Haltestelle statt, die von den Passantinnen eben weiterhin genutzt wurden. Es ging den Projektmacherinnen mit dieser Verschränkung von Kunst und Alltag vor allem darum, die Haltestelle, die gegenwärtig von einem Großteil der Passantinnen lediglich als Transitraum genutzt wird, als belebten und positiv erlebten Ort in die Wahrnehmung der Anwohnerinnen zu holen. Der Funktionalität und Unwirklichkeit des Ortes, die Resultat komplexer Planung und technokratischen Städtebaus der 1960er Jahre unter dem Leitbild der autogerechten Stadt sind, wurde mit einer ebenso komplexen und technisierten Kunstform wie der Oper begegnet werden. Raumlabor sahen genau in dieser künstlerischen Entwicklung der Oper und ihrer Aufführung und den Möglichkeiten der Beteiligung und Aneignung des Ortes durch Anwohnerinnen und Interessierte genau eben diese Chance der positiven Umdeutung. Und dabei war die Verschränkung von Prozessen von besonderer Wichtigkeit. Eine zentrale Frage, die auf unterschiedlichen Ebenen verhandelt wurde, war, ob dieser peripher gelegene Transitraum überhaupt in einen belebten Kommunikationsort verwandelt werden kann. Also ob die Zielsetzung, also auf welche Art und Weise das überhaupt erreicht werden kann und für wie lange. Also ob auch sozusagen nach dem Ende dieses Projektes so etwas bleiben würde oder eigentlich nur das Projekt den Ort belebt. Die Eichbaumoper ist in diesem Sinne der Versuch, die Haltestelle als Ort der Kommunikation und Begegnung auch über die Dauer des künstlerischen Prozesses, seiner künstlerischen Interpretation, Bespielung und Aneignung hinaus neu aushandeln und beleben zu können. Dieser Aushandlungsprozess verlief sowohl auf der Ebene der Alltagspraktiken, was dann noch länger eben zu erforschen wäre, und den Zuschreibungen der Anwohnerinnen und eben auf unterschiedlichen Diskursebenen, also auf politischer Ebene, institutioneller Ebene und so weiter. Also es ist auch nach wie vor kein abgeschlossener Prozess. Damit komme ich jetzt eben zu den Prozessen der Aneignung, die in meinem Verständnis unmittelbar mit der Eichbaumoper als Intervention zusammenhängen. Bereits einige Monate bevor es zu den Proben und Aufführungen an der U-Bahn-Station kam, installierten die Projektmacherinnen auf dem Dach der Station den Schriftzug Eichbaumoper. Das Bild, was ihr vorher gesehen habt, ist schon Teil des Events gewesen und ich zeige die Bilder sozusagen nicht chronologisch, sondern immer im Wechselspiel. Also diese roten Lettern kann als eine symbolische Anordnung des Ortes durch die Projektmacherin gedeutet werden. Der Schriftzug war im weiteren Verlauf des gesamten Projektes die essentielle semantische Setzung, die die Behauptung, die U-Bahn-Station werde in ein Opernhaus verwandelt, sichtbar machte. Vor dem Hintergrund, dass die Station bereits eben einen schlechten Ruf und damit auch auf einer sprachlichen Ebene eine gefestigte Deutung erworben hatte, war dies in den Augen der Projektmacherinnen nicht nur ein Akt, um ihre Behauptung, es würde sich eben bald was ändern, deutlich zu machen, sondern auch ein erster Impuls, eine längerfristige Umdeutung des Ortes einzuleiten. Bemerkenswert ist nun, dass innerhalb weniger Tage einige der Styroporbuchstaben demoliert wurden. Und zwar waren dies nicht etwa beliebige Buchstaben, sondern anfänglich der gesamte Schriftzug Oper und später nur einige Buchstaben. Also die Projektmacherinnen reagierten darauf zunächst verärgert und besetzten die entstandenen Lücken neu. Nach wenigen Tagen waren dann das O und das P allerdings wieder demoliert, sodass dort dann der Schriftzug Eichbaume zu lesen war. Dieses Szenario wiederholte sich einige Male. Es entstand eine Art Wechselspiel der Interventionen, wenn man so sagen möchte. Immer wieder wurden die Buchstaben neu eingesetzt und kurz darauf wieder zerstört. Und so wurden auch schließlich etliche Praktikantinnen dafür eingesetzt, einen Vorrat an O's und P's zu produzieren, die unterhalb der U-Bahn-Station in einem Keller gelagert wurden und bei Bedarf eingesetzt wurden. Innerhalb des Projektteams gab dies dann allerdings Anlass, über die Frage der Raumnutzung verstärkt zu reflektieren. Während zuvor der Frage nach der Konstitution des Angstraumes, also das bitte unbedingt in Häkchen denken, den Begriff, vor allem auf einer baulich-materiellen Ebene nachgegangen war, wurde jetzt viel stärker die soziale Konstituierung der Station Eichbaum als Angstraum befragt. Im weiteren Verlauf gelang es nun einem der Architekten die Kontaktaufnahme mit einem der Buchstabenzerstörer. Wie sich herausstellte, waren es Jugendliche aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die mit der Zerstörung der Buchstaben ihrem Missmut Ausdruck verliehen. Sie fühlten sich eben von ihrem Ort verdrängt und gaben damit deutlich zu verstehen, dass die Haltestelle von ihnen im Alltag nicht nur als Transitraum genutzt wird, sondern als ein wichtiger lokaler Treffpunkt und Kommunikationsraum bereits angeeignet war und auf symbolischer Ebene deuten darauf auch die vielen Graffiti hin. Zum einen wurde hier deutlich, dass die Zuschreibung und Erlebnisweise der Station als Angstraum überhaupt erst den Anlass ja gegeben hatte, sich dort auf eine besondere Weise künstlerisch mit dem Ort auseinanderzusetzen. Zum anderen war plötzlich klar, dass nicht für alle in gleichem Maße der Ort negativ besetzt und erlebt wurde. Komplexer wurde es dahin noch, dass es eben offensichtlich war, dass für viele Anwohnerinnen und Passantinnen, die dann sich auch innerhalb des Projektes als Statistinnen oder ein anderweitig ihr Engagement einbrachten, die Jugendlichen eben Teil des Angstraumes waren. Also während für die Anwohner die abgelegene Station eher gemieden wurde, war für die Jugendlichen aber genau diese Lage eben, also sie bot ihnen die Möglichkeit, vor allem abends dort relativ ungestört unter sich zu sein. Die Zerstörung der Buchstaben O und P durch die Jugendlichen brachte aber nicht nur zum Ausdruck, dass die Haltestelle als Angstraum wesentlich komplexer war, als im Vorfeld diskutiert wurde, sondern dass die Kunstform Oper eine kulturelle hegemoniale Setzung war, die widerspenstige Reaktionen derjenigen zur Folge hatte, die sich durch die Oper ausgegrenzt fühlten. Und auf der Ebene wird, glaube ich, auch der Begriff Intervention nochmal ganz anders denkbar, also als Intervention in der Intervention, die überhaupt eine weitere Reflexion ermöglicht hat. Mit der Benennung der Projektzeitung Eichbaumer, also mit einem Unterstrich, da wo die zwei Buchstaben fehlen, verliehen die Projektmacherinnen dieser Situation schließlich ihre Anerkennung und fortan wurde von den Eichbaumern gesprochen. Allerdings nicht immer differenziert. Mal waren damit nur die Jugendlichen gemeint, mal alle Passanten und Anwohner. Während der rote Schriftzug auf einer symbolischen und semantischen Ebene als Intervention gedeutet werden kann, der eine Gegenintervention hervorrief, war die Errichtung der Opernbauhütte ein Eingriff in den architektonischen Raum der Station. Die Opernbauhütte, ein an der Haltestelle errichteter Containeraufbau, diente als multifunktionaler Raum. Hier entwickelten die aus den verschiedenen Theaterhäusern kommenden Projektmitarbeiterinnen in gemeinsam veranstalteten Arbeitssitzungen ihre Kompositionen, die Dramaturgie und das Bühnenbild. Die Opernbauhütte wurde darüber hinaus von verschiedenen lokalen Akteuren als Bar, Party- und Ausstellungsraum und für Workshops in unregelmäßigen Abständen über mehrere Monate genutzt. Ich zeige einfach mal die Bilder, wie diese Nutzung aussah in einigen Beispielen. Das war zum Beispiel eine Ausstellung von lokalen Künstlern und Fotografen, die dort ihre Arbeiten präsentieren konnten für ein Wochenende. Eine Lesung einer Hobby-Schriftstellerin aus dem Viertel. Und das ist jetzt die Uraufführung der Oper, wo dann die Opernbauhütte auch als Bar und sozusagen Empfangsraum diente. Mit der Einrichtung der Opernbauhütte installierten die Projektmacherinnen nicht nur eine direkte Anlaufstelle für Anwohnerinnen und einen öffentlich zugänglichen Arbeitsplatz für die Mitarbeiterinnen vor Ort, sondern sie knüpften sowohl räumlich als auch symbolisch an besondere lokale Bedingungen an. Die Opernbauhütte wurde in einer Ausbuchtung auf dem Vorplatz zur überdachten Haltestelle errichtet. Diese war in der ursprünglichen Planung, also aus den 60ern, einmal als Platz für Marktstände und Verkaufsbütchen vorgesehen, wurde aber in der Geschichte der Haltestelle nie als solcher realisiert. Die an dieser räumlichen wie symbolischen leeren Stelle errichtete Opernbauhütte erinnert und aktiviert, um eben im Wortschatz des Projektes zu sprechen, damit eine originäre Funktion der Haltestelle über den Transitraum hinaus ein belebter und gemeinschaftlich genutzter Ort zu sein. Zugleich knüpfen die Projekte Musikmacherinnen damit an die Erbauung des heute unter Denkmalschutz stehenden Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen an, also MIR abgekürzt. Das MIR wurde in den 1950ern von dem Architekten Werner Runer und seinem Künstlerkollektiv, in dem unter anderem Yves Klein engagiert war, erbaut. Während dieser Arbeiten entwickelten die Mitarbeiterinnen ihre Konzepte und Entwürfe in einer Bauhütte auf der Baustelle. Im Vordergrund stand dabei die Idee, dass eben Prozesse des Entwerfens, Planen, Konzipierens und Bauens kollektive Vorhaben sind. Als Containerbau greift die Opernbauhütte diesen Gedanken auf und trägt ihn aber auch gleichzeitig in die Gegenwart. Denn gerade im Kontext aktueller Zwischen- und Umnutzungen dienen Container oftmals als temporäre provisorische Architekturen. Was allerdings als ästhetisches Zeichen nicht für alle lesbar ist. Also dieses Wissen bringt zum Beispiel nicht alle Anwohner mit. Also dass es einen ästhetischen Diskurs gibt um Containergebäude. Symbolisch und ästhetisch stellt die Opernbauhütte damit zwar das temporäre und provisorische als architektonische Geste in den Vordergrund, allerdings ist der Anspruch der sozialen und kulturellen Nachhaltigkeit von Anfang an essentiell für das Projekt Eichbaumoper gewesen. Allerdings natürlich mit der Ungewissheit aller Beteiligten, wie diese Nachhaltigkeit überhaupt zu erfassen ist. Die Opernbauhütte hat zugleich die künstlerische Intervention überdauert. Das ist ein kurzer Einschub, der aber vielleicht ganz interessant ist in Bezug auf die Frage der Nachhaltigkeit. Sie wird nach wie vor als Projektraum von verschiedenen Akteuren genutzt. Also das Projekt der Oper ist ja seit einem Jahr abgeschlossen. Insbesondere für das Folgeprojekt Eichbaum Countdown. Eichbaum Countdown ist ein Projekt von Wieder Raumlabor mit dem Ringlockstück Mühlheim im Rahmen des Expos Forschungsfeldes Innovation für Familien- und altengerechte Stadtquartiere, Baustein Jugendliche im Stadtquartier, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Allerdings gibt es da auch eine zeitliche Begrenzung, also Ende dieses Jahres läuft es aus und damit ist auch unklar, ob diese Hütte weiter bestehen kann. An dieser Stelle möchte ich jetzt zu meinem Vortragstitel zurückkommen. Das UFO ist gelandet. In meinen Augen ist es ein sehr treffendes Zitat für all das, was ich bisher schon beschrieben habe. Der Urheber dieses Zitates hat damit eigentlich nicht so sehr auf den vergangenen Prozess des Landens angespielt in dieser Formulierung, sondern vielmehr auf das, was nach dem Landen passiert. Und damit meinte er genau diese Phase der langsamen Einrichtung vor Ort, in dem es immer wieder zu Reibungen und Auseinandersetzungen kam, aber eben auch durch diese positiv erlebten Umdeutungen in diesem Operbau, in dieser Hütte, in einen Ausstellungsraum und so weiter. Und in meinen Augen liest sich das UFO eben genau als unidentified object. In diesem Prozess war eben nicht immer deutlich, um was es sich hier eigentlich handelt, und in vielen Auseinandersetzungen trat eigentlich die Frage nach der Oper stark in den Hintergrund und die Frage, was dieser Ort überhaupt sein kann, war doch immer wieder zentral. Andererseits könnte man aber das UFO auch negativ lesen, eben als Aliens, die sich dort rein implantieren und etwas bringen oder vorhaben, von dem die dort eigentlich sind, nicht so genau wissen, was mit ihnen passiert. Also es hat, glaube ich, beide Seiten und spiegelt damit auch genau diese widerstreitigen und ambivalenten Prozesse ganz gut. Um das einfach nochmal anschaulich zu machen, habe ich nochmal ein paar Bilder ausgewählt. In diesem ganzen Verlauf war in meinen Augen eben das am spannendsten, was nicht Teil des schon fertigen Events war, also die Aufführung am Ende, das waren 6 Aufführungen, sondern diese gesamten Wochen davor, in dem sowohl die beteiligten Projektmacherinnen in besondere Rollen geschlüpft sind, in denen sie sich eher unsicher zum Teil gefühlt haben, als auch die Passantinnen, die nicht ja immer alle wussten, was an dieser Station eigentlich geplant ist. Und ich glaube, was auf den Fotos zum Teil auch sichtbar wird, dass man eigentlich relativ selten auseinanderhalten konnte, wer ist jetzt Teil der Oper, in dem Fall ist es vielleicht bei einer Dame und dem Herrn sehr offensichtlich, aber wer ist eigentlich Passantin? Und diese Begegnungen, die gab es gerade in diesem Vorfeld sehr oft. Also dass eigentlich niemand so genau wusste, ja, bist du jetzt auch von der Oper oder wohnst du hier? Oder, also diese Fragen, die wurden sehr oft gestellt und das kam zu ganz lustigen kleinen Kommunikationen, also Gesprächen, die dann darüber verhandelt liefen. Ja, oder dass eben einfach auch in den Sachen liegen gelassen wurden und einerseits ein großes Vertrauen darin bestand, dass niemand solche Sachen wegnimmt oder beschädigt, aber es auch immer wieder zu ganz ulkigen, räumlichen Situationen einfach kam, wo Sachen auf einmal stehen, die da offensichtlich nicht hingehören, aber so selbstverständlich platziert wurden, dass man eigentlich dann auch dachte, es gehört sich so. In meinen Augen hat das Projekt Eichbaumoper nicht nur Impulse für mögliche lokale Transformationsprozesse gegeben, sondern auch vielschichtiges Wissen über Alltagspraktiken, Akteursbeziehungen, historische Zusammenhänge und verschiedene künstlerische Verfahrensweisen produziert. Und das eben, weil das Projekt als Intervention für Widersprüche, Reibungen und Konfrontationen sorgte. Viel Wissen wurde eben auch durch die bereits vorgelagerten Projekte Utopie 18 und Modellstadt Wüst-Lülsen zusammengebündelt. Und schließlich, das ist auch, glaube ich, Teil des Projektes mittlerweile, meine eigene qualitative Forschung. Also interessant ist, dass die Fragen, die ich stelle, das Thema hatten wir gestern auch schon mal, mitunter ja genau die gleichen sind, die auch die Projektmacher stellen und wir eigentlich manchmal auch zu gleichen Ansichten kommen, nur vielleicht aus einer minimal verschieden gelagerten Perspektive schauen. Und mein Weg ist dann eine Verschriftlichung und der Projektmacherin dann wäre eine Reflexion in ein weiteres Projekt hinein. Jetzt komme ich zum Ende und mein Resümee lautet: Ich schlage vor, die Eichbaumoper als prozessuale Intervention zu begreifen und vor allem als wissensgenerierende Praxisform zu verstehen. Achso, Entschuldigung, das habe ich noch vergessen. Ah, es kommt noch viel mehr, es tut mir leid. Meine eigenen Folien schlecht sortiert. Genau, das ist nochmal diese schöne Zwischenphase. So, genau, damit bin ich am Ende. Und das ist auch der aktuelle Stand. Also wenn man jetzt hinfahren würde, würde man wahrscheinlich genau den Ort so angreifen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen lieben Dank, Katrin. Ich denke, wir haben ja heute Morgen einen Raumwechsel bezogen und haben jetzt gesagt, wir gehen in den urbanen Raum, aber wir haben jetzt durch dich auch noch eine ganz andere neue Dimension an den Interventionen hier ganz dick rausgestrichen. Und das ist diese zeitliche Komponente, die, du hast gesagt, jetzt prozessual oder hast auch ganz häufig Nachhaltigkeit angefragt oder einfach befragt. Was ich denke, was wirklich jetzt neu auf den Tisch gekommen ist. Und da würde ich dich gerne auch nochmal fragen, wann ist der Begriff der Nachhaltigkeit in deinem Projekt aufgetaucht? Ist der von den Akteuren aufgetaucht? Ist der von dir rangetragen gekommen? Hast du ihn ins Feld getragen? Oder du hast dich ja auch mit dem schon länger mit dem ganzen Aktivismus oder Intervention und so weiter beschäftigt. War das da je Thema oder kam das jetzt von Raumlabor? Das würde mich interessieren.
Also die Frage der Nachhaltigkeit, die kam tatsächlich von den also vielleicht noch nicht mal von Raumlabor, sondern eher tatsächlich auch von den Auftraggebern, die sich ja eine Veränderung ihrer lokalen Situation gewünscht haben, eben mit dem Auftrag, dort nach Hoffnung zu suchen. Wobei ich auch im Vorfeld, also ich habe mich schon auch mit anderen Leuten über diesen Begriff der Nachhaltigkeit unterhalten. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn lieber rausnehme, weil ich persönlich finde es ganz schwierig, also das meinte ich auch mit dem, dass eigentlich niemand der Beteiligten auch weiß, wie man ihn erfassen kann. Und das ist auch nach wie vor meine Einschätzung. Ich selber weiß auch nicht, wie man das erfassen kann. Aber natürlich ist es ein großes Anliegen und auch vor allen Dingen in Bezug auf die, also es gibt ja mehrere Auftraggeber in dem Fall, also einmal die Theaterhäuser, die das als Auftrag initiiert haben, aber dann gibt es ja auch die Geldgeber, die ja auch einen Auftrag haben. Und ich denke, gerade für die Kunststiftung und die Kulturstiftung Nordrhein-Westfalen ist das Thema der Nachhaltigkeit schon essentiell. Also, dass sehr, sehr viele Gelder dort in ein Projekt gesteckt wurden, wovon sie sich natürlich für die Region was erhoffen, was in irgendeiner Art und Weise eben nachhaltig ist. Und das ist das eine, also dass eben nicht Gelder investiert werden für etwas, was sozusagen dann in einem Riesenspektakel verpufft. Und für Raumlabor ist die Frage der Nachhaltigkeit nochmal eine ganz andere, und zwar in Bezug auf die eigene Karriere vielleicht zu sehen, dass sie natürlich auch in Abhängigkeit zu dem Erfolg von solchen Projekten stehen. Und ich glaube, selbst wenn niemand das erfassen kann, was Nachhaltigkeit eigentlich da meint, werden aber solche Projekte doch stark an der Nachhaltigkeit gemessen. Auch wenn das wird, glaube ich, nicht so deutlich benannt, aber ich glaube schon, dass sie daran gemessen werden und dass auch Raumlabor daran bemessen werden und sozusagen ja nur weiter in diesem Feld sich etablieren können, wenn daraus eine weitere Empfehlung und Auftraggeber folgen. Also vielleicht kann man den Rahmen so fassen.
Ja, vielen Dank. Wir haben viele Fragen. Ich versuche mal der Reihe nach hier anzufangen vielleicht. Inga, möchtest du? Genau, und dann gehen wir hier so rum.
Weil dieser Aspekt der Nachhaltigkeit angesprochen wurde. Ich fand das sehr schön, dass Sie uns so detailliert und ausdifferenziert dargestellt haben, die Bedingungen der Entstehung und Entwicklung dieses Projekts. Und mich hat das etwas erinnert an etwas, womit wir gestern auch zu tun hatten, also die Projekte, die Yves Lamoureux vorgestellt hat, diese Arbeit von Künstlern im Gefängnis, wo ja auch direkt mit sozialen Gruppen zusammengearbeitet wird und das Interesse auch eines ist, dass gerne die, wo Künstler in einen ihnen fremden Raum hineinkommen und lernen müssen, mit diesen Raum zu verstehen. Zunächst einmal. Und dann aber im Umgang mit den Leuten dort ein Projekt zu entwickeln, das ihres ist. Oder das nicht nur das der Künstler ist. Also bei dem Projekt, was Yves Lamoureux vorgestellt hat, geht es ja noch ein Stück weiter, weil die Projekte ja von den Gefängnisinsassen dann selber entwickelt werden. Und da kam dann auf dieses Wort von der Sozialarbeit. Was ich noch in den Raum stellen möchte, was mir nicht sehr sympathisch war, aber ich finde, man muss es schon noch hineinbeziehen. Und man hat ja dann offensichtlich ein Konfliktverhältnis. Also die Karrieren, die Wege der Architekten des Raumlabors, also der Architekten, der Künstler, dann die Politik. Und da haben wir sie ja ganz konkret, und zwar Politik im alten Sinn, die diese Nachhaltigkeit fordert und die dann irgendwo ja gerade bei solchen Projekten als über die Finanzierung dann ja schon wieder auftaucht. Ne? Und dann eben dieses, und das fand ich total sympathisch, diesen Prozesscharakter des Ganzen. Auch darüber hatten wir ja gestern schon gesprochen, dass das Prozessuale vielleicht wichtiger ist als das Produkt dann hinterher. Das war mir total sympathisch an dem, was Sie da gerade gesagt haben. Und ich denke, dass über das, was Sie, das Projekt, das Sie jetzt gerade hier vorstellen, für unsere Fragestellung hinaus relevant ist.
Also das ist ein total guter Hinweis. Also ich hatte auch lange überlegt, ob ich dieses Spannungsfeld zwischen Prozess und Produkt viel, viel stärker noch in den Vordergrund für diesen Vortrag stelle, weil es ebenso wie die Frage nach der Aneignung und wie der Raum eigentlich schon im Alltag benutzt und gelebt wird, auch dort ein Spannungsfeld gab. Also während die Architekten eben auf den Prozess insistiert haben, kam aber gerade von der künstlerischen Seite, also vor allen Dingen vom Musiktheater, also von dem Opernhaus, eher der Anspruch, ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt abzuliefern. Und da gab es halt über Monate hinweg harte Auseinandersetzungen in diesem, also vor Ort, in dieser Hütte, wie damit umzugehen sei. Und ja, also es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem geworden. Also, aber das war sehr auffällig, dass sozusagen gerade von dem Opernhaus doch stark darauf insistiert wurde, Anwohner als Laien eben nicht mit einzuspielen und sozusagen den, nur den Ort als diesen, wie wir ihn jetzt eben auch gesehen haben, als Raum, in dem sie irgendwie andere Sachen machen können, in der Angst eben um Qualitätsverlust. Also, dass man dann am Ende eine Oper hat, die irgendwie in der Opernwelt schlecht rezipiert wird und den, dem eigenen Ruf des Mirs sozusagen schadet. Ich habe das, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, also ich komme halt aus dem Fach nicht, ich bin keine Theaterwissenschaftlerin, und deswegen ist es, wage ich mich da bei diesen Fragen zu weit in eine andere Disziplin vor, wo ich glaube, dass ich selber nicht kompetent genug bin, das gut einbetten zu können. Aber es ist als Thema in dem Projekt auf jeden Fall sehr zentral gewesen.
Hier, nun arbeiten wir ja gerade hier in diesem Symposium interdisziplinär und können uns vielleicht auch gegenseitig ein bisschen unterstützen. Jetzt gab es...
Ja, was ich sehr spannend fand an deinem Vortrag, war wirklich dieses Verhältnis auch von Produkt und Prozess. Und es ist ja gerade in der Aneignung oder, sagen wir mal, institutionalisierten Interventionierung von Orten, ist ja auch gerade die A40 jetzt in diesem Jahr am 18. Juli 2010 sozusagen für eine kurze Zeit stillgelegt worden, damit man sich dort mit Tischen und Anwohnern treffen kann. Aber gleichzeitig ist das ja auch eingebunden in die Politik von Ruhr 2010. Und es gibt ganz starke Interessen, dann das Ruhrgebiet kulturell aufzuwerten, also im Rahmen auch eines City-Marketings, kann man ja durchaus so sagen. Und dass auch Raumlabor sich da immer wieder hat einbinden lassen, seien es Ausstellungen in Duisburg gewesen, Restaurantsituationen, die man dort flexibel aufgebaut hat. Und das fand ich jetzt an diesem Projekt sehr interessant, dass dieses O und P immer hartnäckig entwendet wurden und dass man gegen diese staatlich verordnete Intervention dann privat oder aufgrund seiner lokalen Situation nochmal reagiert hat. Und dieses Wechselverhältnis finde ich ausgesprochen interessant, weil es diese vereinnahmenden Interventionen so ein bisschen wieder konterkariert. Und das wurde in diesem Prozess sehr schön sichtbar. Und du hattest ja auch gezeigt, dass die Architekten darauf reagiert haben, indem sie dann letztlich in ihrer Eigenwerbung das noch mit eingebunden haben. Also ein ständiger Prozess, wieder die Enteignung durch andere in sein Konzept wieder mit reinzunehmen. Ne?
Ja, das ist ein richtig guter Hinweis. Also sie selber thematisieren das natürlich auch und es gibt ein sehr interessantes Interview, wo sie sich selber, also ein Gruppeninterview, wo sie sich selber über genau diese Thematik unterhalten und ein Zitat, was ich, also sie sind immer schöne Metaphern, die dann entstehen, war hart am Spektakel segeln. Und das ist genau das, was auch bei der Eichbaumoper einfach treffend ist. Das ist eine ganz schmale Gratwanderung zwischen in diesem Prozess, der wirklich viel Wissen sichtbar macht und dann aber letzten Endes eine Verdichtung hin auf ein Spektakel, was, also das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber da gab es noch eine andere Ebene dieser Reibung vielleicht, dass dann zur Uraufführung, also es waren 130 Plätze für die Operngäste und natürlich hier konnte man auch stehen, aber die eigentlichen Sitzplätze waren 130 und die waren bei der Uraufführung ausschließlich für VIPs aus dem Ruhrgebiet und der ganzen Republik gesichert. Es waren nur 12 Anwohner dabei und das waren sozusagen so 12 Vorzeigeanwohner, die vorher schon medial herumgereicht wurden in lokalen Zeitungen. Und das war eine Entscheidung von den Theaterhäusern. Also dieser Konflikt, der bestand auch in dieser Rollenverteilung, dass, glaube ich, Raumlabor, also ich kann das so sagen, weil sie das selber auch schon öffentlich gesagt haben, ein Stück weit auch viel, viel mehr sich da erhofft haben und hätten möglich machen wollen, als dann gemacht wurde, weil die Theater und das Musiktheater immer wieder auf das Produkt abgezielt hat.
Ja, danke für das schöne Beispiel, was irgendwie meinen Vortrag noch kürzer macht, weil das vieles eigentlich schon total gut auf den Punkt bringt, worauf ich dann auch raus will. Und mir gefällt natürlich besonders gut in der Diskussion die Frage nach der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit gerade Theaterformen, weil genau etwas, was nachhält und in der Zeit später wahrnehmbar offenbar sein soll, ist ja natürlich mit einer Kunstform, die an sich flüchtig und vergänglich ist, immer wieder schön zusammenzudenken und gibt immer wieder ein Problem auf, und dem ich mir sozusagen in meinem Vortrag dem ich mich auch gestellt habe. Genau, nämlich der Frage nach dem Material, wo suchen wir denn überhaupt nach dieser Nachhaltigkeit? Also ist das die Spur, die sich an diesem Ort dann noch abzeichnet, oder wird das dann irgendwann auch demoliert? Oder genau, wo schreibt sich denn das ein? Und in dem Zusammenhang gefällt mir eigentlich auch der Ort, den du da gewählt, also den das Beispiel wählt, weil im Zusammenhang mit urbanem Raum ist das ja jetzt sozusagen schwierig, einen typischen urbanen Raum zu bespielen und zu finden. Aber das ist ja jetzt so ein typischer Nichtort eigentlich, wo ich eine Intervention nochmal anders leicht zu realisieren sehe, weil er, also nach Marc Auger zum Beispiel, auch immer so zweckgerichtet empfunden und auch konstruiert wird. Und dann ist es natürlich relativ leicht, dem was entgegenzusetzen, wofür der erstmal nicht vorgesehen ist. Also würde ich sagen, ist schwieriger als in Räumen, die erstmal offener konzipiert sind. Genau, und da finde ich, überlagert sich das ganz schön, dieses flüchtige Theaterereignis mit dem flüchtigen Aufenthalt, was sowieso an diesem Ort praktiziert wird. Außer offenbar diese heldenhaften Jugendlichen, die diesen Ort für sich als Ort umgedeutet haben und nicht mehr als Nichtort benutzen.
Soll ich darauf reagieren? Ich weiß,
also, ja, bitte.
Ja, das sind wirklich Hinweise. Also ich denke, ich sehe das genauso. Also ich kann jetzt irgendwie gar nicht, also ich würde es eher ergänzen vielleicht. Also womit ich ja eingestiegen bin, war ja auch die Frage nach den temporären Raumgestaltungen. Und ich habe eben genau in dem temporären was gesucht, was eben, also was durch das temporäre möglich ist, was eben nicht durch was Stationäres erreichbar ist, weil ich glaube, dass sich in diesen temporären Prozessen noch eine andere Verdichtung möglich ist. Und weil alle Beteiligten wissen, wir haben nur diesen begrenzten Zeitraum. Und genau, aber andererseits ging es ja da immer auch um diese, um Spuren zu hinterlassen. Und was, ja, das zum einen, was man vielleicht noch einspielen könnte an der Stelle, wäre dieser Hinweis auf die Sozialarbeit. Ich glaube, was halt da ganz interessant war, dass dann viel diskutiert wurde, also in Bezug auf die Nachhaltigkeit, ob eigentlich ein soziales Projekt nicht wesentlich nachhaltiger gewesen wäre an dem Ort, anstatt ein künstlerisches Projekt. Und die Meinungen dazu, die sind natürlich sehr kontrovers. Also wir hatten das gestern mit der dunklen Seite kurz angesprochen, dieser Projekte, also das, Herr Marchert war das, dass er meinte, diese Projekte haben auch immer die dunkle Seite, dass sie eben eine Normalisierung einführen wollen oder etwas, also aus dieser pädagogischen Sicht einen Ort befrieden, das war das Stichwort. Und das wurde da auch stark verhandelt, also unter diesem Stichwort der Nachhaltigkeit. Also hätte ein soziales Projekt, also zwischendrin wurde ziemlich offensichtlich, dass diese Jugendlichen da ja auch abhängen, weil es keinen anderen Ort gibt. Es gibt einfach keine, also aus dem Jugendzentrum gibt es zwar, aber es ist hochreguliert. Da will eigentlich kaum einer der Jugendlichen sein. Das heißt, das ist einfach ein Ort, den sie sich genommen haben, weil er genau das bietet, nämlich dort unter sich zu sein. Aber gleichzeitig wurde auch klar, es ist ein sehr für Jugendliche oder junge Menschen, aber auch für Alte zum Teil, von der Infrastruktur einfach nicht, also sie sind nicht eingeplant als Anwohner. Genau, und die Frage der Nachhaltigkeit wurde dann gestellt, ja, warum macht man dieses Spektakel, warum macht man nicht einfach Sozialarbeit? Was soll das alles? Warum machen wir dieses ganze Halligalli mit Kunst und Oper und so, wenn man eigentlich hätte sagen können, okay, wir fördern die Sozialarbeit vor Ort. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die jetzt noch nachhält, also die auch in Bezug auf dieses Exforce-Projekt nochmal ganz stark hochkam, weil es ja ein Projekt war, was ausschließlich gefördert wurde, weil dort die Jugendlichen im Zentrum standen. Ja, und also ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, was irgendwie da nach wie vor so brodelt. Zwischen Kunst, Sozialarbeit, Nachhaltigkeit, also irgendwie diese Fragen.
Es gibt jetzt noch viele Fragen, die würde ich gern zulassen, weil so ein bisschen auf vielleicht eine mögliche Podiumsdiskussion schon vorgegriffen ist, da aber die anderen Teilnehmer der Podiumsdiskussion nicht da sind, denke ich, machen wir das jetzt einfach so, weil das Bedürfnis da sind, jetzt noch drei Meldungen, Herr Papenbruck, Herr Hilgärtner und Yves Lamoureux.
Ja, ich fand es auch hochinteressant und ich würde es vielleicht noch weiter zuspitzen, als Sie es jetzt schon gemacht haben. Also es ist eine Kette von Interventionen. Die erste Intervention bestand im Grunde darin, dass man Verkehrswege einzieht und damit soziale Strukturen der Städte zerstört. Also man müsste das Ganze versuchen, vielleicht auch mal urbanistisch oder auch graffiti-theoretisch zu betrachten. Mit Baudrillard war das schon der Beginn des Krieges im Grunde. Autobahnen, also dass man diese sozialen Räume praktisch zerstört hat. Dann kamen die Sprüher und haben versucht, die Orte zurückzugewinnen als soziale Räume. Wir haben also versucht, diese zerstörten Räume als neue soziale Räume zu konstituieren. Und dann kommen Kunstprojekte wie dieses Projekt und holen das, also erobern das wieder zurück, im Grunde genommen. Und zwar mit deutlichen Zeichen, sage ich mal, der herrschenden Kultur. Also man könnte wirklich sagen, die herrschende Kultur schlägt zurück mit Architektur, mit Oper, also mit Kunstformen, die den Besitzern, sage ich mal, dieses sozialen Raumes, also den Sprühern, den Jugendlichen, völlig entgegengesetzt sind. Dass die dann natürlich darauf reagieren, indem sie, das ist eigentlich eher noch harmlos, und dass sie nicht das Ding da abfackeln, sondern nur die beiden Buchstaben da austauschen oder wegnehmen, das ist ja fast Spielerei. Man hätte vielleicht noch dokumentieren können, wie sich jetzt Graffiti verändert. Also man kann es zum Teil auf diesen Containern sehen, aber vielleicht auch im Umfeld. Hat es da irgendwelche Reaktionen gegeben? Haben die sich zurückgezogen? Haben die weitergesprüht? Gibt es irgendwelche Bezugnahmen? Also das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Und ich würde also vor dem Hintergrund, wenn man es, wie gesagt, aus dieser Graffiti-Perspektive sieht, doch eher als eine sehr problematische Intervention seitens der herrschenden Kultur sozusagen betrachten und nicht als eine subversive Aktion, vielleicht eine, die vorgibt, so zu handeln, aber im Grunde aus meiner Sicht eher kontraproduktiv handelt. Das haben Sie ja auch gesagt. Und Stichwort Nachhaltigkeit. Also wie nachhaltig dieses Projekt konzipiert ist, das sieht man eigentlich schon an der Architektur, in dieser Container-Architektur. Ne? Und das wird vermutlich nicht lange halten.
Ja, also das gefällt mir ganz gut, das als Kette der Intervention zu sehen. Und das denke ich auch. Also ich glaube, das habe ich vielleicht nicht deutlich genug herausgearbeitet. Also dass diese Idee, dort eine Oper zu inszenieren, die gab es relativ früh. Und ich glaube, dass es schon, dass die Adressaten damit eindeutig auch auf einer Diskursebene liegen. Also in dem Moment, wo sich Raumlabor sich für eine Oper entschieden haben, war klar, dass es nicht in erster Linie darum geht, für die Anwohner was zu machen, weil sonst hätte man auch mit den Anwohnern entscheiden können, was wollen wir? Wollen wir ein Musical? Wollen wir eine Oper? Wollen wir ein Hip-Hop? Irgendwas? Das gab es ja nicht. Also das stimmt. Das war sozusagen eine Entscheidung von oben. Und eine Setzung, die ganz klar, glaube ich, so würde ich es verstehen, auf einer Diskursebene ansetzt und dort Aufmerksamkeit zu generieren. Also so wurde es auch verhandelt, dass gesagt wurde, wir müssen, um überhaupt diese Debatte, um diese Stadtentwicklung, was man mit solchen gescheiterten Orten, vielleicht der Moderne, dann machen kann, so reißerisch, also so einen reißerischen Auftakt machen, dass überhaupt hingeguckt wird. Und deswegen gab es eine Entscheidung gegen eine andere Form. Also es gab diese Auseinandersetzung und ich war da auch eine derjenigen, die dann gefragt hat, ja, warum habt ihr nicht viel stärker die Anwohner und dann speziell auch die Jugendlichen mit einbezogen und die entscheiden lassen, wie sie sich dort vor Ort repräsentieren wollen. Also es ist ja letzten Endes eine Repräsentation. Und das kam als Antwort, dass ein Hip-Hop-Musical niemals die Möglichkeit eröffnet hätte in ihren Augen, also es ist natürlich auch eine Hypothese, eine Diskussion auf einer anderen Ebene zu führen. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Begründung ist. Es ist, glaube ich, einfach für mich eine Feldlogik, die ich erstmal so aufnehme. Ja, und genau, dann kommt dazu, also was Sie auch sagten, genau, also das Tempo, also Nachhaltigkeit und Temporalität stehen schon immer als Widerspruch an diesem Ort da zusammen. Und das auch in Bezug auf die Baugenehmigung. Also es ist überhaupt nicht erlaubt, dort längerfristig ein Gebäude zu installieren. Also dieser Containeraufbau ist überhaupt nur deswegen geduldet, weil er diese temporäre Geste ganz, ganz offensichtlich signalisiert. Also ein anderes Gebäude wäre gar nicht überhaupt möglich gewesen.
Ich möchte mich auch nochmal bedanken für diesen wunderschönen Vortrag, diese tollen Beispiele. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist das ganze Projekt gescheitert. Aus dem Nichtort, wie Eva das so schön formuliert hat, ist noch kein Ort geworden, wo sich die Anwohnerinnen und Anwohner organisieren oder einfach diesen Ort dann weiter bespielen, weiter nutzen. Erst wieder zu diesem, Anführungszeichen, Angstraum geworden. Also hat eigentlich das beibehalten, was er mal hatte. Aber du hattest am Schluss noch mit dem Begriff des Wissens gebracht. Da bin ich ganz neugierig geworden, weil ich mich dann auch gefragt habe, wessen Wissen ist es? Das Wissen der Architekten, der Opern, der Schauspieler? Oder meinst du das Wissen der Anwohnerinnen und Anwohner, die darüber vielleicht wieder ein, wie soll ich es formulieren, ein Wissen der Sozialität etablieren können?
Erst also zur Frage des Scheiterns. Scheitern wäre mir jetzt doch, glaube ich, zu negativ gefasst. Also so ganz so kritisch würde ich es nicht sehen. Also weil das, was ich ja versucht habe, rauszuarbeiten, war, dass es gerade im Prozess nicht gescheitert ist. Also all das, was in diesem Prozess möglich wurde. Wenn man natürlich auf diese Frage abzielt, ob sich was dann verändert, dann mag es gescheitert sein. Die Frage ist nur, ob es, also wenn man, also vielleicht muss man die so nicht stellen und kann das Projekt dann nochmal anders sehen. Also ich glaube, das wäre vielleicht ganz wichtig, weil sonst, also wenn man von vornherein mit dem Blick des Scheiterns betrachtet, ich weiß nicht, ob man dann so viel darin findet. Ne? Ja, genau. Genau. Und dann, also es gibt, genau, es gab halt jetzt dieses Projekt, was nochmal ein Jahr lief. Ich habe das ausgeklammert, weil es einfach nochmal genauso viel Vortragszeit gekostet hätte, was da alles passiert ist. Die Frage ist, also es ist ja auch noch nicht zu Ende, also die Hütte steht noch und dieses Jugendprojekt läuft auch aktuell noch und da ist nochmal ein ähnlich großes Event mit einem vorgelagerten Prozess abgelaufen wie die Oper. Also es gab vor am 1. Oktoberwochenende eine ganz groß inszenierte Boxveranstaltung und dann am nächsten Tag darauf ein Rap-Battle, wo aus der gesamten Region des Ruhrgebiets Rapper und Sprüher anreisten. Also es war ähnlich von der Logistik, also es wurde nochmal so viel aufgebaut und alles. Also man kann es eigentlich fast gleichsetzen. Deswegen, die Frage des Scheiterns ist vielleicht jetzt noch gar nicht verhandelbar. Sondern
ja, aber jetzt habe ich es ja verstanden, dass doch was gemacht wird. Ich habe gedacht, es wäre wirklich nur wegen Oper installiert worden.
Achso, nee, okay. Nee. Also aus dieser Oper ist wieder was entstanden, nämlich, also die Raumlabor haben sich, das war eine, also während die Oper ja eine Auftragsarbeit war, aus Sicht von Raumlabor, war dann dieses Eichbaum Countdown hieß das Projekt. Das war eine Initiativbewerbung, da haben sie sich bei Exvost, also in diesem Forschungsverbund, mit diesem Projekt beworben und haben jetzt für ein Jahr diese Fördergelder erhalten. Und jetzt ist natürlich, jetzt geht, also was halt interessant ist, dass es jetzt in diesem einjährlichen Zyklus immer diese Frage gibt, und was jetzt? Und was sich schon abzeichnet, also auf der Ebene gibt es, das kann man dann vielleicht schon als Scheitern sehen, also es gibt nicht wirklich viele lokale Akteure, die eine Verantwortung übernehmen. Also es gab jetzt den Ringlockschuppen, der das nochmal mitgetragen hat, aber wenn sozusagen Raumlabor nicht vor Ort immer wieder aktiv werden, gibt es von anderen lokalen Kulturschaffenden wenig Signale, das zu übernehmen. Also das ist schon auffällig. Ja. du hattest noch was anderes gefragt. Ja, oder mit dem Wissen. Also ich habe es tatsächlich sehr vage gemeint, auf alle bezogen, also genau alle, die du gerade genannt hast, die, das muss ich auch sagen, also das ist gerade ein Themenkomplex, den erarbeite ich mir erst, auch diesen Begriff wissensgenerierende Praxisform, was meint es eigentlich für mich, also das ist ein Arbeitsfeld, was ich mir jetzt in den letzten Wochen eröffnet habe, das so zu sehen. Dazu gehört einmal, also ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Ebenen. Das hat halt genau diese alltagspraktische Ebene, die du angesprochen hast, dass Leute darüber in ihrem Alltag reflektieren und nochmal rekapitulieren mit anderen. Aber es gibt auch diese Ebene, vielleicht eine mediale Ebene oder sowas. Also es gab begleitend zu diesen ganzen Prozessen immer wieder Zeitungen, die gebündelt das Projekt nicht nur beschreiben, sondern auch reflektieren. Und diese Reflexionsarbeit haben nicht nur die Initiatoren übernommen, sondern auch die Anwohner oder andere. Und das, also diese Zeitungen sind einerseits natürlich schon auch als Teil der Repräsentationsstrategien zu lesen, dass damit sich auch das, also Raumlabor sich als, also das Projekt präsentieren können, so, aber sie sind doch viel, viel mehr, also weil in diesen Zeitungen auch eben kritische Stimmen zugelassen wurden, darüber verhandelt wurde und so weiter.
Ja. Es gab jetzt noch eine Frage.
Ich hab's Mikro. Frau Lamoureux möchte Folgendes wissen, ob diese Container, wie sie dort stehen, immer noch existieren und ob mittlerweile die Einwohner oder Passanten immer noch zu diesem Ort kommen und das sich sozusagen aneignen für irgendwelche Tätigkeiten.
Ja, also das, was ich gerade schon kurz erwähnt hatte, also es gibt seit einem Jahr, das begann im September 2009, eine Förderung übers Bundesverkehrsministerium, Bauministerium, speziell für Jugendprojekte, also Jugendliche im Stadtquartier. Genau, und in diesem Rahmen gab es unterschiedlichste Veranstaltungen. Also es gab Workshops für Jugendliche, dann diese ganz große Boxveranstaltung, also die war jetzt nicht von Jugendlichen, sondern das waren auch Leute, die auf der großen Ebene boxen, also jemand, der sich auch gerade...
Richtiges Boxen.
Ja, ja, richtiges Boxen. Nicht mit richtigen Profiboxern, also die sich auch gerade vorbereitet haben für Boxkämpfe auf nationaler Ebene. Genau, und parallel dazu, also weil sozusagen auch immer jemand vor Ort war als Organisator und das bespielt, gab es auch die Möglichkeit, dass Anwohner das nutzen und das ist jetzt nicht so hochfrequentiert, dass da jetzt jedes Wochenende irgendwas stattfindet, aber Leute nutzen das, also es gab zum Beispiel eine Frau aus der unmittelbaren Nachbarschaft hat das für ihre 60 Jahre Geburtstagsfeier genutzt, also so solche Sachen gibt es auch. Was man vielleicht noch sagen könnte, also das, was natürlich auch ambivalent ist, ist, dass über diese Nutzung auch immer weiter dieser Ort ein bisschen zur Schaustelle wird. Also das ist vielleicht noch ein Thema, was an diese Fragen, die hier auch noch schon anklangen, vielleicht mit anknüpft, dass es durch eine immer weitere Inszenierung dieses Ortes, also meiner Meinung nach eben auch, also dieses hart am Spektakel segeln, das gleitet auch eben manchmal ab wie hart an der Schaustelle segeln. Also dass der Ort dann auch immer wieder ausgestellt wird als der fiese Angstraum und also dass das, was vorher als komplexes Wissen erkannt wurde, dann plötzlich manchmal doch wieder reduziert wird. Also dass diese Ambivalenz, die gibt es auch noch. Gerade wenn so eine, also bei dieser Geburtstagsfeier war es so, dass der Ort viel mehr als Kulisse für was, ja, weil er so besonders ist, so ausgestellt wurde und sozusagen Gäste dorthin geladen wurden, die niemals dorthin gehen würden, die auch keine U-Bahn fahren, sondern Auto. Und dann sozusagen diesen Ort als, ja, als fantastischen Ort oder skurrilen Ort irgendwie erleben. Und also diese Thematik ist sozusagen mit der Oper, die setzt sich auch auf anderen Ebenen fort ein bisschen.
Dieser letzte Aspekt mit der Kulisse, das wäre etwas vielleicht, was ich nur noch mal kurz hervorheben wollte, vielleicht auch, wenn wir uns über, auch noch mal am Rande vielleicht oder in der Podiumsdiskussion über Street Art unterhalten, also welche Funktionen die auch wieder Umnutzungen durch anderes Klientel, das dann als Fremdes in diese städtischen Räume kommt oder vielleicht sie übernimmt, welche Rolle dann diese Räume und diese umgestalteten und selbst schon interveniert wordenen Räume haben. Aber jetzt möchte ich überleiten zum nächsten Vortrag, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ja, vielen Dank.